zu Hör mal Sommer, heute mit einer Interviewausgabe. Wir sind hier beim Podcast der Evangelischen Kirche in Essen. Ich bin Till Schwachenwalde und habe heute einen Gast, Annebeere Fassenrath, Pfarrerin in unserer Emmaus-Gemeinde. Herzlich willkommen erst einmal.
Ja, danke schön für die Einladung.
Ich fange traditionell so ein bisschen mit einer Schnellstartrunde an.
Alles klar.
Schnellfragerunde. Also, du wohnst jetzt ein Jahr in Essen ungefähr?
Ein Jahr.
Ein genau. Jahr. Was ist denn dein Lieblingsplatz bei uns in der Stadt?
Ja, ich bin schon gerne auf der Margaretenhöhe unterwegs und da vor allem in der Kruger und im Waldpark. Ich habe jetzt nämlich gelernt, dass ein Waldpark, das ist kein Wald, sondern ein Waldpark um die Margaretenhöhe herum. Und da kann man super schön spazieren und auch zur Arbeit laufen, tatsächlich.
Ja, das glaube ich. Schön grün da auf jeden Fall.
Ja, ja. Und jetzt im Herbst noch schöner.
Ja, so in 3 Wochen wahrscheinlich nicht mehr, wenn alles kahl ist.
Nicht, aber gerade ist es schön.
Aber da hat man auch seine Ruhe da, glaube ich.
Ja, es ist schon ruhiger. Ja. Also es ist, ich habe ja schon gedacht, ich ziehe eine Großstadt. Aber auf der Margaretenhöhe ist man noch mal ein bisschen in einer anderen Welt. Das ist schon ein bisschen dörflicher.
Ja, das stimmt. Ich wohne in Überruhr. Ja. Also auch relativ weit im Süden, aber im Osten. Und bei uns ist es auch, also klar, das Zentrum ist sehr verstädtert, aber drumherum ist auch schön grün, man kann gut Fahrrad fahren.
Ist eigentlich ideal, wenn man beides hat. Man hat eine U-Bahn und hat einen Waldpark.
Ja, bei uns ähnlich.
Ja, das ist auch schön.
Ja. Ein Jahr in Essen, man erlebt viel, gerade auch als Pfarrerin, weil man mit vielen Menschen in Kontakt kommt. Was ist so die Story, die Geschichte, die dir am meisten im Gedächtnis geblieben ist?
Am meisten im Gedächtnis geblieben ist. Wenn ich jetzt auf meinen Fahralltag schaue, dann war natürlich jetzt das Tauffest im letzten Jahr was wirklich in Erinnerung geblieben ist. Viel Aufregung, die Watz kam, der Marktplatz war voll. Sowieso die Gottesdienste draußen sind wirklich in Erinnerung geblieben. Also Weihnachten haben wir letztes Jahr auch draußen gefeiert, feiern wir dieses Jahr auch wieder auf dem kleinen Markt. Jetzt kriege ich gleich Ärger, weil der Marktplatz so voll wird, weil es jetzt im Podcast läuft. Aber es war einfach super schön. Genau.
Ja, das ist ja auch eine tolle Atmosphäre, wenn man das so im Freien machen kann. Man hat ja auch ganz andere Möglichkeiten, auch räumliche Möglichkeiten als in der Kirche, die ja dann doch eher ein bisschen schmaler sind meistens.
Das, ja, aber das ist natürlich da auch einfach eine super schöne Atmosphäre. Jetzt vor allem an Weihnachten ist ja alles geschmückt. Der Weihnachtsbaum steht da, die Posaunen stehen auf der Treppe. Das spricht schon was an in einem, so ein Weihnachtsgefühl.
Man muss aber auch sagen, der Marktplatz auf der Margaretenhöhe ist jetzt nicht so, wie er zum Beispiel bei uns in Überruhr oder in Katernberg oder so ist, einfach nur ein Platz. Der ist sehr schön umrandet, eigentlich als Parkplatz genutzt, aber für solche Dinge dann auch freigeräumt und sehr gut nutzbar.
Markt, da ist auch zweimal die Woche Markt tatsächlich.
Stimmt, richtig.
Also als den Markt kann man es auch noch nutzen.
Ja, ja,
genau.
Tolle Sache. Wir wohnen in Essen.
Tun wir.
Da müssen wir auch ein bisschen über Essen sprechen. Okay. Was ist das Letzte, was du gegessen hast?
Flammkuchen. Also außer heute Morgen habe ich natürlich keinen Flammkuchen gegessen. Heute Morgen habe ich ein Schokocroissant gegessen. Aber wenn wir jetzt von warmen Speisen sprechen, dann war das gestern Flammkuchen.
Selbst gemacht oder gekauft?
Halb, halb. Also ich habe den Teig gekauft und dann den Belag selber gemacht. Das ist doch für eine Arbeitswoche ein guter Deal, würde ich sagen.
Ich finde das auch gut. Mache ich auch ab und zu, aber eher bei Pizza.
Ja.
Und bei Flammkuchen mache ich den eigentlich immer selber.
Ah, okay, jetzt fühle ich mich schlecht.
Nee. Ich mache das halt gerne, ne? Und unser Sohn hilft uns immer und er ist immer, er nascht Speck und ich mache den Teig. Und das ist ja auch im Endeffekt ganz einfach. Wasser,
ist es auch.
Mehl,
ist es auch.
Salz.
Ja, es Öl, ist nicht fertig. Schwer. Ja, aber ich finde, der gekaufte schmeckt mittlerweile ja auch
auf jeden Fall.
Ordentlich.
Und man hat nicht so klebrige Finger danach.
Das stimmt. Man muss ihn nur ausrollen. Das war's.
Ja. Sehr gut. Du hast gerade schon ein großes Thema in der Emmaus-Gemeinde angesprochen, auch nicht nur dort, sondern im gesamten Kirchenkreis. Tauffest.
Ja.
Gab es schon welche? Gibt es noch welche? Was war das Besondere für dich dabei?
Also, war das jetzt eine Frage, gibt es noch welche?
Nein, das war, nein, es wird noch welche geben.
Ja,
und
genau,
es gab schon welche, die Frage
geben.
Nicht war.
Genau.
Was war das für ein Gefühl, so ein großes Fest zu feiern?
Also erstmal war man natürlich fürchterlich aufgeregt vorher. Also man hat natürlich wochenlang vorbereitet und versucht, das irgendwie den ganzen Tag durchzuplanen. Und dann gibt's ja einfach Sachen, die kann man nicht planen, wie Wetter. Also ich habe einfach nur noch die Wetter-App gecheckt, weil sonst hätten wir ja reingehen müssen, was auch nicht tragisch gewesen wäre, aber es wäre sehr eng geworden. Also dann hätten die Leute schon wirklich alle Kinder auf den Schoß nehmen müssen.
Wie viele waren da?
Naja, es waren 28 Täuflinge aus irgendwie 20 Familien und das waren irgendwie schon um die, ja, es war schon, ging so 300. Und wir hatten ja auch den Empfang danach und es war einfach schöner, den Empfang schon vorher vorbereiten zu können und draußen zu feiern. Es ist ja auch alles gut ausgegangen, das Wetter war schön. Und als man dann da stand, man sah, alles funktioniert, die Technik funktioniert, die Band ist da, ein paar Fotografen da, die Familien haben sich alle so hübsch gemacht und waren einfach, es war einfach so eine gute Stimmung und dann fällt ganz viel von einem ab, finde ich. Also dann ist man einfach nur, jetzt feiere ich diesen Gottesdienst und es wird schon schön. Alles, was jetzt passiert, kann eigentlich gar nicht mehr so tragisch sein. Und war super. Es war einfach auch wirklich schön zu sehen, wie, ich habe ja noch mehr Leute eingeladen, das habe ich ja nicht alleine gemacht, ne? Die Elisabeth Müller hat mitgemacht, der Jan Vicari, unsere Predikanten, meine Vorgängerin hat mitgemacht. Jeder hat seine Taufstation selber gestaltet und da auch zu sehen, wie unterschiedlich die aussahen, fand ich auch schön, da zu merken, ah, der eine mag lieber die Blumen und der andere die und der andere möchte noch ein bisschen Regenbogen und das war ganz schön und bunt, ja.
Es hört sich auf jeden Fall nach einer total tollen Atmosphäre an, ja, muss ich sagen. Worauf hast du Wert gelegt bei deiner Taufstation?
Tatsächlich hatte ich so das gute Silber aus dem Brandenbusch. Das heißt, die sah so ein bisschen schicker aus. Dann hatte Elisabeth mir freundlicherweise noch so einen ganz tollen Kranz um die Taufschale herum mitgebracht. Also die war so ein bisschen, wie soll man sagen, classy.
Ja, toll. Ja, aber also es ist natürlich immer anderer Stil.
Ja.
Und also das ist so ein bisschen klassischer.
Ja.
Aber ich meine, viele mögen es so. Viele mögen es klassisch,
ja,
muss ich sagen.
Die sah sehr hübsch aus, was ich aber auch toll fand bei Jan Vicari. Der hatte einfach ein anderes Taufgeschirr. Der hatte so aus, ich weiß es nicht, Terrakotta oder so, eine große, große Schale. Ja. Und die konnte der auch auf den Boden stellen. Das hätte ich mit meiner kleinen Silberschale gar nicht gekonnt. Und da konnte man natürlich ganz anders agieren. Daran hat man natürlich wieder gemerkt, kommt natürlich auch drauf an, was man hat, mit was man arbeitet. Umso unterschiedlicher kann man interagieren. Genau.
Ist das so ein Highlight als Pfarrerin, dann sowas organisieren und durchführen zu können?
Definitiv. Also es war einfach super schön zu sehen, wie welche Familien ja auch dieser Einladung gefolgt sind, die rausgeschickt wurde. Es war ganz, ganz unterschiedlich. Ganz viel hat es natürlich damit zu tun, dass während Corona nicht getauft werden konnte. Aber eben auch dieser Aspekt von, da wird was wirklich Schönes für mich vorbereitet. Und auch manche Familien, die wirklich nur mit ein paar Leuten kamen, haben sich dann vielleicht auch nicht so unwohl gefühlt. Also nicht zu dritt in der Kirche zu sitzen und alle gucken. Da konnte man schön einfach miteinander feiern. Nee, das war schon schön, also dass das alles aufgegangen ist. Und da liegt ja auch viel, viel einfach an dieser Gemeinde, die so mitzieht. Alleine schafft man das nicht.
Auf jeden Fall, ja. Da hängt es immer an ganz, ganz vielen, ja, Menschen, die mithelfen, die ihre Freizeit opfern dafür
und
das,
ja,
machen. Und ich finde diesen Aspekt, den du gerade genannt hast, dass die anderen, also die Familien der Täuflinge, dann noch ein anderes Gefühl haben, das kann ich voll nachvollziehen. Also als wir unseren Sohn getauft haben, war es, ich weiß es gar nicht mehr genau, es kann noch gar nicht so lange her, aber ich weiß nicht mehr, ob es ein eigenständiger Gottesdienst war oder ob es ein Gemeindegottesdienst, mhm, war. Ich glaube, es war ein eigenständiger Gottesdienst. Aber ich hatte trotzdem so, unwohl war mir nicht, aber es war schon so ein komisches Gefühl, da mit im Mittelpunkt zu stehen. Und ich glaube, wenn, da sind ganz viele Menschen nicht gewohnt, und wenn dann 28 im Mittelpunkt stehen, 28 Familien, ist das nochmal was ganz anderes. Dann ist man selber auch lockerer und kann das besser genießen.
Ja, genau. Also auch in den Taufstationen stand ja niemand alleine. Die standen alle zusammen in der großen Gruppe und haben dann jeweils ihr Kind gebracht. Aber ja, das war nicht da, das wird nicht geguckt, was hat sie an, können die sich benehmen, mal in Anführungsstrichen, wo ja, also ich glaube, da gucken gar nicht die meisten Gemeindeglieder so drauf, aber das Gefühl ist da, dass drauf geguckt wird, stehe ich jetzt hier richtig, mache ich das richtig, da gibt es ja eigentlich gar kein Falsch, also, und wenn nicht, sind wir ja da und sagen, kommen Sie mal von rechts nach links hier zu mir rüber, also man kann da eigentlich gar nichts falsch machen.
Ist ja auch ein Punkt, so Wohlfühlen, ne?
Ja, Wohlfühlen ist da schon so ein
Punkt.
Und
es ist nicht jeder der Typ für Anzug und Krawatte.
Nee,
dass
ich
ich
war aber
hoffe.
erstaunt. Ich habe gedacht, es wird so ein bisschen mehr casual. Es war doch relativ schick,
Ah,
fand
okay.
ich. Also auch dafür, dass es auf dem Marktplatz war. Also haben sich viele, also dieses Fest sehr ernst genommen. Was ich schön finde zu sehen, dass Menschen
Total.
sich schick aussehen, kann ja ganz unterschiedlich sein. Das
Genau,
muss ja nicht
genau.
immer der schwarze Anzug sein, aber man hat eben gemerkt, es ist mir wichtig. So, das fand ich schön zu beobachten. Das ist nicht ein Tag wie jeder andere. Also ich habe jetzt niemanden in Jogginghosen gesehen, obwohl es die ja auch in schick gibt. Würde mein
Natürlich.
Mann jetzt verneinen? Ich würde es bejahen.
Ja, Jogginghose zu Hause ist cool. Aber also mal kurz
Ja.
einkaufen, aber mehr auch nicht.
Ja, das ist
Also.
dann kommt der Karl-Lagerfeld-Satz. Ne?
Nee, das noch nicht. Das
Nein,
finde ich
das
gar
noch nicht.
nicht. Nein, das
Nee?
finde ich gar
Nee?
nicht.
Okay.
Es gibt durchaus Situationen, wo
Wo
man die
das
anziehen kann.
finde ich auch.
Wir haben gerade über ein Highlight gesprochen
Ja.
in deinem Sein als Pfarrerin, nenne ich es mal. Warum bist du denn Pfarrerin geworden? Wegen dieser Highlights oder was war dein Antrieb?
Also erstmal komme ich tatsächlich aus dem Pfarrhaushalt.
Okay.
Beide Eltern sind PfarrerInnen. Also habe ich diesen Pfarralltag ja von klein auf mitbekommen und fand den immer, ich war so ein richtiges Gemeindekind. Also schon als Baby da so reingewachsen und ich mochte das immer super gerne. Und dann stand das ziemlich schnell für mich fest, ich möchte auch Pfarrerin werden. Und dann natürlich, aber wie das so ist, dann wird das so konkret und dann überlegst du, ist es das wirklich oder ist es das nicht? Und dann ist man das irgendwie nochmal so durchgegangen. Was sind denn eigentlich meine Stärken? Was möchte ich gerne machen? Und dann, das fließt halt alles dann doch im Pfarrberuf zusammen. Also, ne, dass man vielleicht ganz gerne und leidlich sprechen kann und Texte schreiben kann, dass man gern mit Menschen zusammenarbeitet und zwar in allen Altersklassen, also dass man eben ja da Abwechslung hat, ne? Mal ist man im Kindergarten, mal ist man im Seniorentreff, Menschen zu begleiten, also man braucht ein bisschen Empathie,
Ja, kann ich mir
um eine
vorstellen.
Pfarrperson zu sein, das hilft schon. Ja, und natürlich dann mein Glaube. Das, also ohne geht das natürlich gar nicht. Sonst, oder ich sag mal so, es wird sehr schwierig, dann zum Beispiel beerdigen zu können oder taufen zu können, wenn ich, also, nee, es geht nicht ohne. So. Und dann hat sich das so, habe ich gesagt, doch, das probiere ich jetzt. Dann war noch ein bisschen die Frage, wie ist das so mit diesen alten Sprachen? Weil Latein fand ich jetzt gar nicht so gut in der
Kann
Schule.
ich nachvollziehen, ja.
Aber da Hebräisch und Griechisch ging dafür dann. Also ich hatte so ein Ziel vor Augen. Das hat halt geholfen. Ne? Latein macht man dann so in der Schule. Ich habe das auch erst im 9. Schuljahr dazu bekommen. Ich hatte Englisch und Französisch vorher. Und dann, nee, ich möchte ja Pfarrerin werden. Also habe ich mein Hebraikum und Graecum dann auch
Nicht
geschafft.
schlecht. Also gerade
Ja.
Hebräisch, Respekt. Ich habe meinen Zivildienst beziehungsweise meinen anderen Dienst im Ausland, Ersatzdienst in Israel gemacht.
Ja.
Und in einem Institut, wo mein Chefdeutscher war, wo meine Kollegen Deutsche
Ja.
waren. Und dann haben wir da auch einen Ulpan, also einen Sprachkurs gemacht.
Ja.
Und ich habe ganz schnell aufgegeben,
Ja.
weil ich eben dieses Ziel nicht hatte. Was soll ich nach dem Jahr mit den Schriftzeichen nochmal anfangen?
Ja. Das, aber ich muss ja auch sagen, dass ja Ivrit, also dass dieses neue Hebräisch ja noch mal schwerer ist, eigentlich als unseres, weil TheologInnen in Deutschland haben ja eine kleine Hilfe, da stehen ja dann die Vokale
Ah,
drunter.
okay.
Das gibt es am Ivrit eigentlich.
Gar nicht.
Gibt es nicht, deswegen ist es so ein bisschen geschummelt und sprechen kann ich es ja nicht. Ich kann ja nur übersetzen.
Übersetzen. Ja, aber reicht ja auch.
Ja,
So,
reicht.
und bei mir wäre es halt gewesen, ich hätte es gerne gesprochen,
Ja,
aber
ist
ich hätte es
auch.
nicht lesen wollen. So, und als es
Ja.
dann nach 3 Unterrichtsstunden dazu kam, ja komm, wir pauken jetzt Buchstaben, habe ich gesagt, bringt mir nicht, ist für mich nicht nachhaltig.
Ja, also, und trotzdem ist es ja immer schön, eine neue Sprache zu lernen.
Absolut.
Ja. Ja, ganz andere Gedankenwelten dann auf einmal, in die man
Eintaucht
irgendwie,
oder wieder eintaucht,
genau.
ja.
Ja, genau.
Das stimmt. Coole Sache eigentlich. Also Sprachen lernen. Ich habe letztens wieder angefangen, Französisch zu lernen, weil wir halt im Sommer 4 Wochen in Frankreich waren im Urlaub.
Aha.
Hab's jetzt aber aufgegeben wieder.
Echt?
Ja, ich schaffe es nicht zwischendurch. Ich habe es über eine App gemacht. Und
Machen wir keine Werbung jetzt.
nee, machen wir. Also die App ist gut,
Ja.
aber ich habe einfach gemerkt, was mich so am Anfang angetrieben hat. Also, dass ich mich verständigen will im Urlaub, der ist jetzt vorbei. Mhm. Wir werden nächstes Jahr nicht wieder nach Frankreich fahren. So, da fehlt wieder das Ziel, ne?
Ja.
Und dann auch so ein bisschen der Ehrgeiz. Ja. Die App ist zwar so ein bisschen aufgebaut wie ein Wettbewerb, also bist du da schon angestachelt, aber irgendwie war es dann eher Last als Lust. Und dann kann man es auch lassen, dann kann ich lieber was anderes machen.
Ja, aber da siehst du wieder, wie wichtig Ziele sind im Leben.
Absolut.
So, wenn ich weiß, ich habe ein Ziel, dann arbeite ich anders drauf hin. Ja. Also.
Was ist denn dein Ziel als Pfarrerin? Also jetzt nicht, ich will das und das erreichen, im Sinne von, ich will vielleicht mal einen bestimmten Posten haben oder irgendwas, sondern da, wie möchtest du wahrgenommen werden als Pfarrerin? Mit welcher Arbeit?
Ja. Also das ist ja ein Thema, über das, ich glaube, meine Generation sich grundsätzlich sehr, sehr viele Gedanken macht. Wie möchten wir als Pfarrperson, wie möchte ich als Pfarrperson wahrgenommen werden oder als Pfarrerin? Wie soll Kirche wahrgenommen werden? Das hängt damit ja irgendwie zusammen. Also für mich ist es erstmal wichtig, dass Menschen das Gefühl haben, hier darf ich hinkommen. So, also das ist erstmal so dieses, wie möchte ich auf Menschen zugehen? Und dass die eine Offenheit erfahren, dass die merken, da kann ich meine Frage stellen, mit dem, wie ich bin, darf ich hier sein. So, das ist für mich erstmal wichtig. Da hängt dann natürlich ganz viel dran. So, also wie feiern wir Gottesdienst, dass Menschen das auch so erfahren können?
Ja, klar.
Und wie sind unsere Kreise aufgebaut? Wo machen wir Werbung, dass sie überhaupt mitbekommen können, hier kann ich sein? Das hat ja einen ganz langen Rattenschwanz. Und dann, wenn man sagt, wie feiern wir Gottesdienst, dann sind wir ja schon wieder bei dem Bild, wie ist eigentlich Kirche und wie soll Kirche sein und wie kann sie sich entwickeln und was hindert uns da dran und welche Freiheiten gibt es dann eben vielleicht doch und wo muss man vielleicht auch einfach mal drüber gehen und mal anders machen. So, und das ist für mich, glaube ich, auch so eine Sache. Man kann natürlich nicht über alle Köpfe drüber gehen, das bringt nichts. Es bringt nichts, wenn man alleine kämpft, gar nicht. Man muss die Leute schon mitnehmen, aber man muss auch mal sagen, lass es uns doch einfach einmal probieren oder zweimal und so ein bisschen so eine Fehlerkultur da zu haben. Also neue Formate mal zu probieren und dann auch zu sagen, und das schaue ich mir 2-3 Mal an und dann lasse ich das auch wieder fahren, wenn das eben nicht funktioniert. Und dann ist das jetzt auch nicht der größte Weltuntergang. Weil man darf halt ja Fehler machen. Das ist ja eigentlich das, was wir auch predigen.
Ja.
Und selber mal ein bisschen gnädiger zu sich selber zu sein, ist da gar nicht so schlecht. Und ich glaube schon, dass, du hattest eben gefragt, mit welcher Arbeit möchte ich wahrgenommen werden? Weiß ich gar nicht. Es macht natürlich schon Freude, wenn die Arbeit wahrgenommen wird. Das kann man ja gar nicht leugnen. Also dass jetzt dieses Tauffest, dass auf einmal jeder davon weiß, dieses Tauffest auf der Margaretenhöhe hat stattgefunden, das freut einen natürlich, wenn man ganz viel Arbeit reingelegt hat. Grundsätzlich freue ich mich einfach, wenn Menschen zu unseren Angeboten kommen. So, also wenn das, ja. Nee, also einfach so dieses, dass Menschen da sind, das freut mich. Und wenn dann natürlich jemand das noch bemerkt, dass man gute Arbeit leistet, da ist man ja auch nur ein Mensch. Da freut man sich.
Wie muss denn die moderne Kirche die Menschen ansprechen, damit die einmal die Arbeit bemerken, vorbeikommen und sie dann wertschätzen?
Tja, da stellst du jetzt die große Frage, ne?
Ja.
Also ich glaube tatsächlich, einerseits ist die Sache, mehr in Projektarbeit zu gehen, aber das ist jetzt auch keine neue Idee. Also ich glaube schon, dass es mehr greift zu sagen, hier ist jetzt ein Projekt, ob das für dich ist oder für dein Kind ist oder für deine Mutter ist, probier das doch mal. Also nichts, wo ich mich jetzt erstmal zu lange verpflichte. Dann ist jetzt ja im Moment auch viel die Frage, wie viel machen wir draußen, wie viel machen wir drin? Ich glaube, es ist beides wichtig. Ich glaube, es kommt eher darauf an, wie gestalten wir das? Also ich muss dich mal fragen, wann wird der veröffentlicht? Nicht, dass ich jetzt so viel von meiner Reformationstagspredigt rate.
Wir machen hier einen Schnitt. nein, irgendwann Ende nächster Woche oder Anfang übernächster Woche.
Ja, dann
Woche.
Kann ich also dazu was sagen. So.
Okay.
ich habe eben das Gefühl, um da jetzt mal ein bisschen kritisch drauf zu schauen, wir feiern Gottesdienst an anderen Orten oder haben gute Aktionen in ganz Deutschland, haben Coffee Bikes, haben Seelsorgebänke, haben Feste draußen Und ich glaube, wir gehen einerseits raus, damit Menschen die Kirche wahrnehmen, damit sie Gott begegnen können, damit sie sehen, oh, das geht auch anders. Das machen wir aber auch für uns, weil wir draußen anders sein können, weil wir lockerer sein können. Das ist gar nicht nur, glaube ich, immer für alle anderen, sondern draußen ist auf einmal die Form aufgelöst. Natürlich ist es trotzdem so, dass es wie ein Gottesdienst, wenn wir den draußen feiern, mit einem Votum beginnt im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes oder wie auch immer das anders ausgeführt wird und mit einem Segen beenden. Und trotzdem fühlt man sich freier in dem, was man da machen kann, in den Aktionen und so weiter. Und dann habe ich manchmal das Gefühl, dann laden wir die Menschen ja in unsere Räume ein. Wohin sollen wir sie sonst einladen? Das ist unser Ort, in dem wir sind. Wie ist der gestaltet? Also erstmal merken wir ja, wie viele nehmen diese Einladung überhaupt wahr. Mhm. Weil wozu laden wir ein? Und dann ist die Sache, ich glaube, wir dürfen eben draußen nichts versprechen, was wir drinnen nicht halten können. Dann geht sich das nicht auf. Das heißt, eigentlich brauchst du jetzt noch mal eine Vorüberlegung. Habe ich das Gefühl, so für die Kirche. Wozu laden wir denn dann ein, zu welchen, also ich bin jetzt nicht beim Inhalt so, ne? Also ja, dass wir davon erzählen, von der großen Hoffnung, die wir haben, dass Gott uns liebt. Ich glaube, das setze ich jetzt einfach mal voraus. Aber zu welchen Formaten? Wie sieht unser Raum aus? So, laden wir auf Kirchenbänke ein, laden wir in Räume ein, die so sind, wie wir sie uns vielleicht vorstellen würden. Also wie würde ich einen Raum für Gott eben gestalten? Wie sähe der aus? Was hätte ich denn in diesem Raum?
Das ist eine spannende Überlegung. Inwieweit hat eine Pfarrerin, hat ein Pfarrer Einfluss darauf, wie sein Kirchraum aussieht?
Ja, teilweise natürlich immer. Aber es gibt natürlich auch Kirchen, da kannst du gar nicht dran. Da sind die Kirchbänke im denkmalgeschützten Rahmen.
Okay, ja.
Und dann ist da diese Kirche und die ist ja auch schön. Das ist ja gar keine Frage. Aber sie schränkt natürlich in manchen Dingen, die wir heute gerne tun würden, auch ein. Also dann hast du da deine Bänke und möchtest eigentlich die Stühle ganz anders stellen heute mal. Das geht nicht, weil eben feste Bänke da sind.
Und die Möglichkeit dann auszuweichen in Gemeinderaum oder so?
Natürlich, das kann man alles machen. Aber dann mal, also es gibt ganz tolle, schicke Gemeindehäuser, aber
absolut.
Aber es gibt auch ganz viele, die, also es gibt ja, also der Mid-Century-Style ist ja modern und es ist ja auch viel aus den 50ern und 60ern, aber das ist meistens nicht so dieses, was gerade modern ist.
Das stimmt leider, ja.
Also da könnte man was machen, aber dann ist man wieder beim nächsten Punkt. Also das hat ja immer, das ist eine Kette, ne? Wie viel Geld habe ich noch als Kirchengemeinde?
Darauf kommt es immer an, klar.
Für wen mache ich das? Haben wir noch genug Gemeindeglieder? Sowieso die Frage, wie viel Gebäude habe ich? Gebäude muss ich haben. Ich muss irgendwo zu Hause sein, glaube ich. Nur wie viele braucht es davon?
Absolut. Aber die Frage, also ich nehme jetzt mal den Punkt mit der Anzahl der Gemeindeglieder auf. Wenn man hingeht und sagt, ich reformiere das, wozu ich einlade, in deinen Worten, lade ich dann potenziell nicht noch mehr ein, wenn ich mich verändere, modernisiere, wie auch immer man das nennen will, und andere anspreche, als normalerweise in meine Gemeinde kommen?
Das ist natürlich immer die Hoffnung. Ich meine, ich finde, was wir auch nicht machen dürfen, was manchmal auch wirklich so ein Fehler ist, ist dieses, ich bin nicht zufrieden mit dem, mit denen, die da sind. Mhm. Und das finde ich auch manchmal fatal, weil ich das ganz toll finde, wer da ist. Und wir können, natürlich kann nicht jede Veranstaltung für die, die da sind und gewohnt sind, was passiert, stattfinden. Aber es ist ja auch nicht okay, einfach zu sagen, dann gibt's gar nichts mehr für euch.
Nein, nein, das meinte ich auch nicht.
Ich wollte das nur noch mal im Grundsätzlichen sagen. Und dann ist natürlich die Hoffnung zu sagen, jetzt laden wir noch mehr ein oder sprechen noch mehr an. Und dann ist aber die Frage, woran zähle ich das denn? Ist das tatsächlich der Gottesdienstbesuch oder wenn ich jetzt im Bereich Social Media schaue, ich glaube, ich habe die leider noch nicht durchgelesen. Es gibt ja so eine neue Studie. Ich weiß nicht, ob du die...
Nee, ich habe die auch nicht gelesen.
Ja, jetzt haben wir beide die Studie nicht gelesen. Ich habe nur gesehen, irgendwie, das war bei der Kirche Hannovers auf Insta, dass da steht, 19,3% der FollowerInnen, also von christlichem Content, sind Kirchenmitglied, aber haben keinen Kontakt zu einer Kirchengemeinde. Jetzt weiß ich nicht, wie viele Kirchenmitglied sind und Kontakt haben. Deswegen, ja. Ich habe jetzt nicht weitergelesen bis jetzt.
Spannend aber.
Ja, das ist das Problem an Insta. Da steht dann ein Link drunter, aber der kann nicht angeklickt werden unter dem Beitrag. Und dann ist man schnell wieder abgelenkt.
Ja, absolut. Ja,
Mist. So, und das heißt, das werden also, ich gehe einfach mal von diesen 19% aus, die ich ja dann anspreche, die irgendwie jetzt Content, Inhalt mitbekommen, die ich aber faktisch nicht sehe. Also die sehe ich auf Insta, aber die sehe ich nicht im normalen Gemeindeleben.
Ja, das stimmt.
Und wenn wir jetzt davon ausgehen, so ein bisschen vom, ne, Jesus hat gesagt, geht dahin, wo die Leute sind, erzählt denen davon und wo halten sich heute Leute auf? Auf Social Media, oder Till?
Eine wunderbare Überleitung. Ja, wir machen das ja hier auch, ja, im Kirchenkreis. Ja. Aber du mit einer Kollegin und einem Kollegen zusammen auch, Stadtland Pfarramt heißt, richtig, euer Insta-Account.
Ja.
Und den gibt es jetzt schon ein paar Jahre.
Ja, das war so eine typische Corona-Aktion.
Okay.
Pandemie-Aktion. Da habe ich gedacht, oh, jetzt fangen hier alle an, irgendwie was zu machen. Und man sitzt in seinem Haus und kommt nicht raus. Und ich gesagt, komm, wir machen jetzt auch was. Und haben halt gedacht, gut, drei Kästchen sind natürlich auch prädestiniert dafür, dass drei Personen irgendwie mitmachen. Und haben angefangen, so wie man so ein Insta-Channel irgendwie anfängt, mit ganz wenig Followern. Und wenn ich da jetzt mal ganz runter scrolle, was echt schon eine Zeit dauert, bis man ganz am Anfang, ja, ist, hat man dann irgendwie 23 Likes oder 12 Likes. Und das hat sich natürlich schon geändert. Jetzt sind wir ja auf jeden Fall deutlich über die 1000, fast schon eher Richtung 2000 gehen.
Follower für euren Kanal.
Genau.
Ja.
Und ja, das war auch so eine Sache, da haben wir uns dann beim hier Medienpreis.de hier mal beworben gehabt und haben gedacht, ja komm, machen wir jetzt einfach mal, ne, das auch, ja. Während Corona hatte man vielleicht einen Ticken mehr Zeit, um ein Konzeptpapier zu schreiben. Und haben da tatsächlich dann den zweiten Platz gemacht. Ja, so wunderbar. Also auch das wieder. Es ist schön, wenn das die Ek hier auch sieht. Ne?
Ja, und das gibt ja dann auch wieder so einen Push bei den Followern, bei der Aufmerksamkeit.
Ja, aber auch nicht so deutlich. Also wir sind ja schon in so einer Bubble drin, sagt man ja immer, in so einer christlichen Bubble. Die meisten bekommen einen schon mit. Also man entscheidet sich dann mehr so, wem möchte ich folgen und wen nicht. Ja. Aber klar, ein paar mehr gab es da. Dazu natürlich. Es gibt immer solche Momente, wo man dann auf einmal doch noch mal ein paar Follower generieren kann.
Wie erlebt ihr die Arbeit oder du die Arbeit mit Social Media, mit Instagram in dem Fall? Ist das Teil deines Seins, deiner Arbeit als Pfarrerin? Oder wie siehst du das?
Ich sage auch manchmal, das ist ein sehr zeitintensives Hobby. Natürlich mache ich da das, was, also manchmal nehme ich Texte aus Insta, wenn ich ein Gebet geschrieben habe, einen Segen für Insta und benutze das in der Gemeindearbeit oder andersrum oder erzähle aus meiner Gemeindearbeit oder setze Impulse. Das sind natürlich Dinge, die mich beschäftigen, so als Person, als Fahrperson, beides natürlich. Also es geht natürlich ineinander, aber es hat keinen Stellenanteil. Deswegen nenne ich es eben zeitintensives Hobby, weil das im Endeffekt, ja, also einerseits macht man es natürlich für sich so, weil einem das Spaß macht, so Content Creator zu sein und sich da Gedanken zu machen. Aber andererseits ist es natürlich auch einfach tatsächlich christlicher Content. Also wir reden auch über die Welt, wir reden auch über andere Dinge, aber es wäre ja auch fatal, würden wir jetzt das Christlichsein aus dieser Welt ausschließen. Deswegen, ich glaube, es ist schon, ja, es ist eigentlich Arbeit. Ganz eigentlich, wenn man ehrlich ist, ist es Arbeit.
Aber das christliche Ausschließen bei drei Pfarrpersonen, die den Kanal betreiben, ist ja auch sehr schwierig.
Richtig.
Wie sind so deine Erfahrungen damit? Kann man als Kirchengemeinde, als Kirchenkreis, als Jugendhaus, als Kirchenchor mit Social Media, ja, wie soll ich sagen, Menschen erreichen, auf sich aufmerksam machen? Also runtergebrochen, gibt es in deinen Augen eine Empfehlung, selbst dort aktiv zu werden?
Das ist immer die Frage, welches Ziel du hast, würde ich sagen. Also Man kann Insta, glaube ich, ganz gut benutzen, um die Leute zu verknüpfen, die eh schon da sind. Kommt auf die Altersspanne an, aber in einem Jugendhaus, obwohl die lieber auf TikTok sind.
Mittlerweile ja.
Aber das würde noch gehen. Also das wäre so ein Anreiz, glaube ich, für die auf Insta zu gehen. Also so oder ehrlicherweise sind ja die Leute zwischen 30 und 40 auf Instagram hauptsächlich. Ja, manche sind auch unter 30. ja, also da kannst du Menschen verknüpfen. Erreichen kannst du sie halt nicht, wenn du dann eben nur deine eigenen Sachen erzählst meistens. Also wenn ich jetzt nur sage, nächste Woche ist folgender Termin, dann erreiche ich die, die schon da sind. Möchte ich aber möglichst viele Follower generieren und von was Größerem erzählen, dann muss ich auch schauen, was gerade dran ist auf Insta, aber auch vielleicht eben weiterdenken als über mein eigenes Jugendhaus hinaus. Beides finde ich ist legitim. Nur es hat natürlich ein großes Enttäuschungspotenzial, wenn man jetzt sagt, jetzt mein Insta-Channel und jetzt wird meine Jugendhausseite groß. Ja, da musst du ja erstmal genug Leute finden, die sich jetzt interessieren, was in diesem Jugendhaus, in diesem Stadtteil, in dieser Stadt stattfindet. Ja, das ist meistens eher nicht der Fall.
Und das hört sich, auch dieses Finden hört sich ja viel leichter an, als es wirklich ist, weil es steckt ja harte Arbeit, viel Content, viele Posts dahinter
Ja.
und viel Vernetzungsarbeit dann auch auf der
Ja.
Plattform selbst, insofern.
Und auch da das, was wir eben schon hatten. Ja, also erstens ändert sich das so viel schnell. Was geht gerade? Dieser Algorithmus ist
Ja.
ein Biest.
Schön beschrieben.
So. Also das ist manchmal denkt man, also wie wenig Views mittlerweile Reels bekommen. Teilweise denkt man, was habt ihr geändert? Irgendwas ist anders. Man spürt das ja dann immer nur. Ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Was war eben?
Ja, wir haben darüber gesprochen, ob wir eine Empfehlung geben können, ob
Ja, aber ich wollte gerade zu irgendwas hin.
Einrichtungen Insta nutzen. Du hast davon erzählt, was man für Ziele hat
Ach
damit.
ja, und Fehlerkultur. Da wollte ich noch jetzt drauf hin. Also einfach sich einzugestehen, dass diese Art von Reels. Passt das jetzt vom Schnitt her oder soll ich noch
Ja, erzähl einfach weiter.
weitererzählen? Also die Fehlerkultur, die braucht man, da braucht man eine gute Fehlerkultur für sich selbst auf Instagram. Einfach einzusehen, ja, so ein Bild möchte niemand sehen oder wie muss ich schreiben, dass Menschen weiterlesen? Da habe ich vielleicht nicht so geschrieben. Also es liegt ja nicht immer nur an dem bösen Algorithmus.
Nee, nee, ganz gar
Es
nicht.
liegt auch an einem selber. Natürlich bräuchte man eigentlich noch bräuchte eine viel bessere Handykamera. So, das sind alle solche Sachen. Da weiß man schon, das liegt auch an einem selber und was kann ich selber verbessern daran. Und dann ist natürlich aber auch immer das Gefährliche auf Social Media, so gut es ist, wie viel definiere ich mich jetzt darüber, wie viele Likes ich bekommen habe. Das muss man natürlich auch so sehen. Also das ist, und ich glaube, das geht jedem so. Dann hat man einen Post, der ist total, also ich habe jetzt zum Beispiel einen gehabt, das ist für uns viel. Da hatte ich 174 Likes oder so. Da habe ich mich sehr gefreut. Da habe ich
Klar.
nämlich über die kommende Arbeitsstundenzeitbegrenzung für Fahrpersonen
Ja.
geschrieben. Das interessiert Pfarrer immer. So. Und ja, dann und damit aber auch nicht nur diese Likes, sondern ganz viel Kommentare, ganz viel Diskussion drunter. Da freut man sich ja total, dass man sowas angestoßen hat. Und dann hat man in der nächsten Woche vielleicht nur noch 60 Likes oder 40 und denkt sich, ja, toll.
Ja, das ist auch für einen selber dann, also Fehlerkultur ist ein gutes Wort, wie du sagst, ne?
Ja.
Man muss sich dann auch mal einfach kritisch eingestehen, jo, geht besser
Geht besser.
und auch nicht davon irgendwie runterziehen lassen.
Richtig, weil das ist dann im Endeffekt, manchmal sagt man ja total Wichtiges, auch in einem Post, der nicht viele Likes hat. Und da muss man einfach sagen, ist egal. Darum geht es hier auch. Am Ende des Tages geht es nicht darum, wie viele Likes ich und wie viele Follower ich
Genau.
auf Instagram habe. Dann geht es echt um was anderes. Da ist was anderes viel, viel wichtiger. Und sich da nicht in dieses, da nicht so mit reinziehen zu lassen. Aber das ist manchmal auch Arbeit, wenn man viel Zeit auf Social Media verbringt.
Absolut.
Kennst du das?
Nein, gar nicht. Als Social Media Beauftragter hier, nein, kenne ich gar nicht.
Und diese Enttäuschungsmomente auch nicht. Oder jetzt?
Selten, ja. Muss ich sagen. Mhm. Aber eben, weil ich mich schon damit abgefunden habe, ist das falsche Wort, aber weil ich halt einfach das jetzt schon seit 3,5 Jahren sogar schon mache und einfach schon viel erlebt habe und weiß, wie viel ich ungefähr erreiche, dadurch, dass wir es auch immer gut dokumentieren, ne? Wie viel haben wir so im Durchschnitt und was sind die Top-Posts und so. Da hat man schon irgendwie im Kopf. Wenn man dann aber ein Thema hat, wo man denkt, hey, das kommt, muss richtig gut ankommen. Wir haben da viel Zeit investiert. Wir haben da ein tolles Video zum Beispiel zugedreht oder so. Und das geht da nicht so gut ab. Dann denkst du ja schon, nächste Mal wirklich ein Video oder doch lieber nur eine Kachel oder irgendwas machen. Ne? Mhm. Das ist schon so. Und das nagt dann schon an einem. Andererseits gehen manchmal Dinge durch die Decke, wo du dir auch denkst, habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Gutes Beispiel, du hast vorhin die Reels schon erwähnt, also ein Videoformat auf Instagram. Da habe ich einfach mal vor Karfreitag, als ich die Karfreitagsansprache mit unserer Superintendentin gedreht habe, habe ich einfach mal kurz ins Handy reden lassen und erzählen lassen, warum ihr Karfreitag so wichtig ist. Und für unsere Insta-Seite ging dieser Post, dieses Reel durch die Decke. Und da habe ich mir gedacht, hey, es geht manchmal auch einfach.
Das wird einem ja immer gesagt. Macht dir eigentlich nicht so viel Mühe. Also auf Insta. Ja, das ist super schwierig, weil man es ist ja immer auch ein bisschen mit Mühe verbunden, weil man du musst ja immer einen Plan machen, was will ich eigentlich mitgeben. Aber da gibt's ja ganz viele, die sagen, das, wo du dir am wenigsten Mühe mitgemacht hast, am wenigsten Arbeit reingesteckt hast, das wird viral gehen. Ich meine, vom viral gehen sind, glaube ich, wir beide weit entfernt. Für uns viral gehen, genau. Und das ist, glaube ich, manchmal tatsächlich so. Der schnelle Text manchmal, das Foto, das irgendwie nett ist, aber jetzt nicht extra aufgebaut wurde. Und dann kann es mal funktionieren, ja.
Absolut. Ja. Also probiert euch also aus. Probiert's mal.
Ja, auf jeden Fall. Probieren ist so. Und mit, setzt euch aber ein Ziel vorher. Was will ich eigentlich? Und dann arbeitet auch so an eurem Content da dran. Also möchte ich wirklich groß oder will ich nur für die, die ich kenne? Und dann einfach mit einem gewissen Selbstbewusstsein auch da reingehen. In diese Insta, TikTok, weiß ich nicht, was Welt. Und ja.
Und irgendwann dann auch mal, finde ich, ein Resümee ziehen.
Ja.
Und gucken.
Oh ja.
Habe ich mein Ziel erreicht? Lohnt es sich, da noch mehr Zeit, Arbeit, Geduld reinzustecken?
Ja, das muss man sich immer wieder fragen. Ist es das wert? Und auch bereit sein, sich zu verändern. Jetzt geht meine Stimme flöten. Ja, bereit sein, auch mal was anders zu machen, sich ein bisschen zu verändern und schauen. Es soll auch Spaß machen. Also ich meine, du machst das beruflich.
Aber auch mit Spaß.
Ja, auch mit Spaß. Aber ja, das ist gut, weil das ist perfekt, wenn man Spaß im Beruf hat. Aber wer das so für sich auch privat vielleicht machen will, also wenn's einen runterzieht und man keinen Spaß mehr dabei hat, dann lasst es fahren.
Ja.
So, dann macht's nicht mehr, dann guckt euch an, was die anderen machen und vielleicht kommt ja Spaß irgendwann wieder, aber nicht durchquälen, das bringt gar nichts.
Absolut nicht. Nee. Veränderung, durchquälen ist auch etwas, was wir, also nicht nur als Kirche, sondern auch als Gesellschaft, als Einzelpersonen die letzten 2,5 Jahre extrem aushalten mussten. Wir haben immer noch Corona, auch wenn es vielleicht nicht mehr so schlimm ist wie früher. Auf jeden Fall die Auswirkungen auf das öffentliche Leben sind nicht mehr so. Wenn ich dran denke, vor 2 Jahren war es ja so, dass die Weihnachtsgottesdienste alle ausgefallen sind.
Ja, verrückt, ne?
Ein riesiger Einschnitt für die Kirche, für die Menschen, auch wenn sie nur einmal im Jahr in die Kirche gehen.
Ja,
letztes Jahr wurden die Kirchengemeinden kreativ. Du hast es bei euch erzählt. Da war es so, dass draußen gefeiert worden ist.
Unter anderem.
Unter anderem,
also wir hatten auch noch, und da haben wir auch dieses Jahr ganz viele andere Gottesdienste. Und letztes Jahr hatte ich auch noch so dieses Gefühl, das wäre noch notwendig. Also da wird ja noch viel kontrolliert, 2G, 3G-Diskussion und Menschen, die sich drinnen nicht so sicher fühlen. Da fand ich es einfach gut, denen eine Draußenmöglichkeit zu geben.
Absolut. Ja. Absolut. Und du sagst ja auch, dass es dann nochmal was anderes ist.
Ja, genau.
Und jetzt ist es so, dass es wahrscheinlich keine Einschränkungen mehr durch Corona geben wird. Klar, in den Köpfen der Menschen ist es vielleicht immer noch nicht so, dass sie sagen, ich kann ganz unbeschwert in den Kirchraum gehen und damit ganz vielen Menschen den Weihnachtsgottesdienst feiern, kann ich verstehen, geht ja. mir ähnlich. Aber wir haben noch ein anderes Problem. Durch den Krieg in der Ukraine ist es so, dass Gaspreise, Strompreise unglaublich in die Höhe geschnellt sind. Und viele Gemeinden sagen, wir heizen nicht mehr oder nur noch so, dass die Orgeln in den Kirchen nicht kaputt gehen. Mhm. Wie ist das bei euch in der Emmaus-Gemeinde?
Ja, tatsächlich haben wir uns auch dafür entschieden, einen Kirchraum zu heizen. Das ist der am Haierbusch. Die anderen lassen wir kalt, man kann es ja Winterkirche nennen, bis auf Weihnachten. Weihnachten machen wir alle warm. So, also das schaffen wir auch gar nicht bei der Gemeindegliederzahl, das in einer Kirche hinzubekommen. Und ich finde es dann auch wichtig, dass da, wo Menschen hingehen, wo wir sie hineinladen, die sich auch wohlfühlen.
Absolut.
Und dass die dann nicht da dass sie nicht frieren müssen. Ich glaube nämlich auch, dass manche schon Angst haben, wie werden die Gaspreise für sie persönlich. Ich glaube, dass manche Menschen jetzt ja schon sehr vermeiden, die Heizung anzumachen. Und ich glaube, dann muss Kirche eben ja trotzdem auch ein Raum sein, der dann sagt, bei uns darfst du dich auch mal aufwärmen, bei uns ist warm. Und wir machen die Kirchen, die anderen beiden heizen wir nicht um. Also natürlich sparen wir auch Geld dadurch, aber wir sparen halt vor allem Gas. Und das ist ja scheinbar im Moment wichtig, Gas zu sparen und da auch ein bisschen Vorbildcharakter zu haben.
Absolut.
Nichtsdestotrotz sind dann andere Räume, nur weil der Kirchraum nicht geheizt ist, das heißt das nicht, dass die anderen Räume nicht geheizt sind. Die Verwirrung haben wir im Moment so ein bisschen. Also andere Räume sind bei uns durchaus geheizt, auf eine angenehme Temperatur.
Das ist ja häufig auch, das Teure ist ja häufig auch, oder das Aufwendige, ist ja auch die großen Kirchräume.
Ja, natürlich, die sind riesengroß, die haben hohe Decken. Und dann, wenn man drei davon hat, dann ist das einfach, ich meine, andere Kirchengemeinden machen das schon ewig so. Hm. Ich meine, es gibt auch Regionen in Deutschland, da wird auch grundsätzlich nicht geheizt. Dann sitzt man halt im Kalten in der Kirche. Und das hat tatsächlich, ich finde, das geht auch mal. Also, wenn ich zu Hause dann wieder warm habe, finde ich das auch eigentlich in Ordnung, auch mal in einer kalten Kirche Gottesdienst zu feiern. Nur ich glaube eben, dass es manchen nicht so geht, diesen Winter. Ja, und deswegen machen wir dann andere Sachen. Also wir haben dann Adventsnachmittage jede Woche ein.
Schön.
Und da gibt es dann Kaffee, Kuchen, eine kleine Aktion, am Ende eine Andacht. So, dann kann man einmal die Woche in die Kirchengemeinde kommen. Also nee, es ist ja für viele dieses Gefühl, wenn du jetzt deinen Kirchraum nicht heizt, dann machst du die Kirche zu.
Das ist ja nicht so.
Nein, natürlich nicht, weil du dir sofort im gleichen Atemzug Gedanken darüber machst, wie kannst du für die Menschen da sein? Und wir machen überhaupt nicht die Kirche zu oder haben vor, sie abzuschaffen, nur weil wir einen von drei Kirchräumen heizen.
Und eigentlich, also das ist, macht jetzt den falschen Eindruck, aber eigentlich ist es ja dann auch mehr an Angebot, wenn man alles andere, also die kleineren Räume heizt und da was anbietet.
Ja.
Denn Gottesdienst ist ja in der Regel nur einmal in der Woche, so sonntags.
Ja.
Auch wenn es für viele noch ein Fixpunkt ist oder ein Punkt ist, wo ich Menschen treffen kann. Insofern finde ich diesen Weg super.
Hm.
Wie kam der denn an bei euch in der Gemeinde?
Mit dem Nichtheizen der Kirchräume?
Ja, zum Beispiel.
So und so. Also es gibt natürlich das Vernunftsdenken, das sagt, na natürlich. Kann nicht nur sein, also klar müssen wir als Kirche da mitgehen, dass wir auch Gas sparen. Aber es gibt natürlich immer ganz schnell die Angst, vor allem natürlich an den Orten, an denen die Kirche nicht geheizt ist, was passiert hier dann noch? So, also das ist sehr unterschiedlich angekommen, aber ich glaube, da muss ja auch dann jetzt erst diese Erfahrung dahinter stehen, dass es trotzdem etwas da. Ne? Also auch wenn wir jetzt hier keinen Gottesdienst feiern an diesem Ort, wir feiern natürlich jede Woche Gottesdienst und unsere Kirchen sind jetzt auch nicht sehr weit auseinander, findet hier trotzdem was statt. Ich kann hier trotzdem sein, ich kann trotzdem Menschen sehen und es gibt trotzdem eine Andacht. Und so, das wird schon in Ordnung sein, glaube ich, hoffe ich.
Und richtet ihr dann einen Fahrdienst ein oder wie ist das von den anderen beiden Kirchen, zu der die geheizt wird?
Haben wir schon öfter mal oder wurde schon öfter mal angeboten, solche Fahrdienste, die wurden tatsächlich nicht so gut angenommen.
Ah, okay.
Ich meine, man kommt ja zwischen Bredeney und der Margaretenhöhe auch ganz gut hin und her. Ja. Es ist natürlich ärgerlich, dass die U17 oben endet. Ich finde das auch schöner, würde sie weiterfahren nach Bredeney. Das wäre für die Gemeindearbeit auch grandios. Also hier, falls jemand von der hier mithört, der was mit U-Bahn zu tun hat. Die Fahrerin wünscht sich das.
Ja,
aber das wäre klasse, aber es ist jetzt ja auch kein unüberwindbarer Weg. Und immer, wenn jemand mitgenommen werden möchte, kann er sich bei uns melden und dann nehmen wir ihn mit. So.
Das ist ein tolles Angebot, finde ich.
Gar kein Problem. Wir fahren viel, so viele fahren hin und her. Ich meine, im Moment ist es schwierig, weil die Hauptstraße gesperrt ist. Die Sommerburgstraße.
Das ist tatsächlich ein Problem. Das ist quasi die einzige Verbindungsstraße.
Ja, es gibt noch eine Seitenstraße, über die man nicht unbedingt fahren sollte. Aber das ist schon abenteuerlich, gerade auf der Margaretenhöhe und dann hochzukommen nach Bredeney und andersrum.
Wie lange ist sie noch gesperrt?
Angeblich so 3 Wochen.
So okay.
Kurz bis vor dem Weihnachtsmarkt auf der Margaretenhöhe. Bin gespannt, ob das aufgeht. Ja. Aber kommen wir auch, wird auch vorbeigehen. Ist auch notwendig.
So. Muss man aushalten und hinterher wird alles besser.
Ja, natürlich. Dann ist alles schön.
Das ist ja immer so. Das ist ein tolles Schlusswort, finde ich.
Ja.
Vielen Dank,
ja, Anne-Berit
Fastenrath, Pfarrerin hier in Essen, in der Emmaus-Gemeinde in Bredeney und auf der Margaretenhöhe. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß.
Hoffe ich auch. Ich fand es sehr nett.
Ich auch.
Ja.
Ich auch. Dankeschön. Danke. Ich glaube, wir haben ganz viele tolle Themen besprochen. Und bis dahin, macht's gut.
Tschüss.